Ja, ich darf euch auch ganz herzlich begrüßen und ich möchte diesen Wunsch wiederholen, den wir im Lied und auch im Gebet zum Ausdruck gebracht haben, dass der Herr durch unser Leben gepriesen wird. Dazu möchte er auch dieses Kapitel benutzen, was wir mit seiner Hilfe an diesen Abenden etwas anschauen möchten. Und wer das Kapitel etwas kennt, der weiß, dass es ein Kapitel ist, das ganz offen und direkt in verschiedene Bereiche unseres Alltagslebens hineinspricht. Und dass uns dieses Kapitel den Maßstab Gottes vorstellt für viele Bereiche unseres Lebens. Und dieser Maßstab ist hoch und vollkommen. Und sicher geht es vielen von euch so wie mir, wenn man sich mit dem Kapitel beschäftigt, dass man merkt, wie weit man hinter diesen Maßstäben zurückbleibt. Und das ist mir völlig bewusst, auch in Bezug auf mich selbst. Und deshalb habe ich auch Respekt, etwas über diese Abschnitte, über dieses Kapitel zu sagen. Aber wir wollen den Herrn bitten, dass er uns einfach den Blick für seine Gedanken, für seinen Willen, für unser Leben öffnet und dass er unsere Herzen anrühren kann, dass wir wirklich das, was er uns zu unserem Segen, zu unserem Guten zu sagen hat in diesem Kapitel, wirklich groß macht und uns auch hilft, das umzusetzen. Wir wollen dann diesen Abschnitt für heute Abend gemeinsam lesen, aus Kapitel 5 des Epheserbriefes, von Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid nun nicht ihre Mitgenossen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Lichts besteht in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch. Denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Gebt nun Acht, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufen, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Und berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, redend zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern, singend und spielend dem Herrn in eurem Herzen, danksagend alle Zeit für alles dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, einander untergeordnet in der Furcht Christi. Soweit wollen wir lesen. Wir haben letztes Jahr das vierte Kapitel vor uns gehabt und haben gesehen, dass mit dem vierten Kapitel es im Brief an die Epheser ganz praktisch wird, dass es um unseren Wandel, unsere Lebensführung geht. Und das ist auch das Thema des fünften Kapitels. Wir haben in Kapitel 4 gesehen, in Vers 1, dass wir würdig unserer Berufung wandeln sollen. Wir haben in Vers 17 von Kapitel 4 gesehen, dass wir nicht wandeln sollen, wie die Nationen wandeln. Und haben dann ab Vers 20 gesehen, dass wir auch in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit unser Leben führen sollen. Dass sichtbar werden soll, dass wir den neuen Menschen angezogen haben und dass die Wesenszüge des Herrn Jesus in unserem Leben sichtbar werden. Und in unserem Kapitel geht es weiter um den Wandel. Und in dem Abschnitt, den wir heute gelesen haben, geht es ganz besonders darum, dass wir aufgefordert werden, wie der Abschnitt beginnt, Nachahmer Gottes zu sein. Und da merken wir schon, das ist ein hoher Maßstab. Und dieser Abschnitt enthält ja eine ganze Reihe unterschiedlicher Themen. Und ich möchte versuchen, den Abschnitt vorab so ein bisschen zu gliedern und möchte diesen Abschnitt an vier großen Aufforderungen aufhängen und etwas aufteilen. Vier wichtige Aufforderungen, die uns in diesem Kapitel gegeben werden, in diesen Versen gegeben werden und die jeweils mit Erklärungen oder Begründungen auch etwas untermauert werden. Und in den ersten beiden Versen finden wir die erste große Aufforderung, Nachahmer Gottes zu sein und in Liebe zu wandeln. Wandelt in Liebe. Das ist eine erste große Aufforderung. Und der zweite Abschnitt, den können wir von Vers 3 bis Vers 14 finden. Und da haben wir die große Aufforderung am Ende von Vers 8, wandelt als Kinder des Lichts. Dann haben wir einen dritten Abschnitt in den Versen 15 bis 17. Und da finden wir die Aufforderung in Vers 15, dass wir sorgfältig wandeln als Weise. Ein weiterer Aspekt unseres Wandels. Und dann haben wir die Verse 18 bis 21, wo wir eine wichtige Aufforderung haben, am Ende von Vers 18, werdet mit dem Geist erfüllt. Diese vier großen Aufforderungen wollen wir so ein bisschen als Rahmen für diesen Abschnitt benutzen. Und wenn wir die Abschnitte betrachten, wollen wir sehen, mit welchen Begründungen, mit welchen Erklärungen diese Aufforderungen untermauert werden. Vers 1 beginnt, seid nun Nachahmer Gottes. Und damit knüpft Kapitel 5, Vers 1 direkt an das Ende von Kapitel 4 an. Da hatten wir in dem letzten Vers gelesen, seid aber zueinander gütig, mitleidig, einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Wenn wir diesem Vers nachkommen, gütig sind, mitleidig sind, einander vergebend sind, dann ahmen wir Gott nach. So schließt Vers 1 unmittelbar an das Ende von Kapitel 4 an. Aber dann führt uns dieser Vers und der nachfolgende noch weiter. Denn wir werden jetzt aufgefordert, Nachahmer Gottes zu sein und in Liebe zu wandeln. Jetzt können wir uns natürlich fragen, auch ihr Kinder, ja, wie soll ich denn Gott nachahmen? Gott ist doch allwissend, Gott ist allmächtig, Gott ist allgegenwärtig. Das können wir doch gar nicht. Nee, das können wir auch nicht. Und darum geht es hier auch nicht. Hier geht es darum, dass wir Gott in seinen moralischen Eigenschaften, in seinen Wesenseigenschaften nachahmen sollen. Und zwei große Kennzeichen der Natur Gottes werden uns in diesen Versen vorgestellt. Und das wisst ihr Jüngeren auch schon, Gott ist Liebe und Gott ist Licht. Und wir haben in den ersten beiden Versen die Aufforderung, dass wir in Liebe wandeln sollen, als geliebte Kinder. Und in Vers 3 bis 14 haben wir die Aufforderung, als Kinder des Lichts zu wandeln. So sollen wir Gott also nachahmen, indem wir in Liebe wandeln und als Kinder des Lichts wandeln. Und diese Aufforderung, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, die wird hier in Vers 1 und 2 mit drei Erklärungen ja gestützt. Das die erste Begründung, warum wir Nachahmer Gottes sein sollen, ist die Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind. Wir sind geliebte Kinder. Und Kinder haben dieselbe Natur wie ihre Eltern. Und als Kinder Gottes haben wir die Natur Gottes bekommen. Wir haben ewiges Leben bekommen, als wir den Herrn Jesus als unseren Erretter angenommen haben. Und jetzt dürfen wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Und im täglichen Leben, so wie wir es kennen, hat der Gedanke, ein Kind zu sein, zwei Seiten. Es ist einmal schön für ein Kind, wenn es einen Vater hat, zu dem es mit allem kommen kann. Aber es gibt auch die andere Seite, dass es für einen Vater schön ist, Kinder zu haben und den Kindern etwas von sich wiederzufinden. Wenn man einem frisch gebackenen Vater, der gerade ein kleines Baby bekommen hat, eine Freude machen will, dann sagt man, du der Kleine, oder gleich dir aber. Das freut den Vater. Und so ist das bei unserem himmlischen Vater auch. Und das ist der Gedanke von Kindern, der in diesem Kapitel so vor uns steht. Dass Gott möchte, dass wir etwas von seinen Wesenszügen zeigen, dass wir zu seiner Freude leben und dass wir sein Wesen, dass er Liebe ist, nachahmen und auch in Liebe wandeln. Und es ist ganz natürlich, dass gerade kleine Kinder ihre Eltern, ihren Vater nachahmen. Sie beobachten ihn und dann ahmen sie ihn nach. Und so soll das auch im geistlichen Leben bei uns sein, dass wir Gemeinschaft pflegen mit unserem himmlischen Vater, dass wir uns mit ihm beschäftigen und ihn dann nachahmen als Kinder, als solche, die seine Natur haben. Und eine zweite Begründung für diese Aufforderung, Nachahmer Gottes zu sein und in Liebe zu wandeln, ist die Tatsache, dass wir geliebte Kinder sind. Wir sind Kinder, aber noch mehr, wir sind geliebte Kinder. Und das ist beeindruckend in diesem Vers, wenn uns hier vorgestellt wird, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Das ist etwas, da muss man drüber nachdenken in Ruhe. Was das bedeutet, dass du und ich, so viele wir den Herrn Jesus angenommen haben und Leben aus Gott haben, dass wir jetzt geliebte Kinder Gottes sind. Dass der große allmächtige Gott dich und mich liebt. Und wie liebt er uns denn? In Johannes 17, ich glaube, es ist Vers 23, lesen wir, dass der Vater uns so liebt, wie er seinen Sohn als Mensch liebt. Das können wir nicht begreifen, das können wir nicht erfassen. Aber das darf uns beeindrucken, tief beeindrucken in unseren Herzen. Und das darf uns dankbar machen. Und das darf uns auch eine Motivation sein, diese praktischen Ermahnungen, die uns in diesem Kapitel vorgestellt werden, zu befolgen. Wir sind geliebte Kinder. Und wir sind nicht nur von dem Vater geliebt, sondern wir sind auch von dem Herrn Jesus, von Christus geliebt. Das macht Vers 2 deutlich. Wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Der Herr Jesus hat uns geliebt. Und hier wird uns gezeigt, mit was für einer vollkommenen, großen Liebe der Herr Jesus uns geliebt hat. Er hat sich selbst für uns hingegeben. Wir haben, als wir gerade gebetet haben, an Johannes 13, Vers 1 gedacht. Da wird uns etwas von der Liebe des Herrn Jesus zu uns, zu den Seinen, gesagt. Da heißt es, kurz bevor der Herr Jesus hinging, um das Werk am Kreuz zu vollbringen, dass er die Seinen, die in der Welt waren, liebte bis ans Ende oder bis zum Äußersten. So hat der Herr Jesus uns geliebt, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Mehr konnte er nicht geben. Wir denken an das Gleichnis vom Schatz im Acker, wo dieser Finder hingeht und alles, was er hatte, verkauft, um diesen Acker zu erwerben, in dem der Schatz war. Und der Herr Jesus hat noch mehr gegeben als alles, was er hatte. Er hat sich selbst, er hat sein Leben gegeben. Das meint, dass der Herr Jesus sich ganz mit allem, was er ist und hat, für uns hingegeben hat. So sehr hat der Herr Jesus uns geliebt. Und weil wir geliebte Kinder sind, weil der Vater uns so unendlich liebt und der Herr Jesus uns so unendlich liebt, sollen wir jetzt in Liebe als Nachahmer Gottes wandeln. Aber der Herr Jesus hat nicht nur uns geliebt. Man könnte sagen, das ist die Liebe des Herrn Jesus nach unten zu uns hin. Er hat auch seinen Gott und Vater geliebt. Und das wird uns am Ende von Vers 2 deutlich gemacht. Er hat sich auch hingegeben als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Darbringung und Schlachtopfer. Wir können einmal diesen Ausdruck zusammennehmen und daran denken, dass der Herr Jesus sich als sich selbst Gott geopfert hat, als das wahre, vollkommene Brandopfer. Zur völligen Freude, zum Wohlgefallen seines Gottes und Vaters hat er sich auf Golgatha geopfert. Das ist seine Liebe nach oben zu seinem Gott. Man kann vielleicht auch eine Unterscheidung vornehmen. Das Wort Darbringung wird an anderer Stelle auch für Speisopfer verwendet. Und dann würde das zum Ausdruck bringen, dass der Herr Jesus sowohl in seinem Leben als das vollkommene Speisopfer sich seinem Gott zu einem duftenden Wohlgeruch dargebracht hat und in seinem Tod als das Schlachtopfer. Und in der Tat war das ganze Leben des Herrn Jesus, das er in vollkommener Reinheit und Heiligkeit geführt hat, ein Leben, von dem ein beständiger Wohlgeruch zu Gott emporstieg. Und das ist der Maßstab, das ist das Vorbild für unseren Wandel. Und da merken wir, wie hoch dieser Maßstab ist und wie weit unsere Praxis oft dahinter zurückbleibt. Aber das soll uns nicht ermutigen, sondern vielmehr motivieren, diesem Maßstab nachzueifern, dem Herrn Jesus nachzueifern und im täglichen Leben auch so ein Leben zu führen, das zur Freude, zum Wohlgefallen des Vaters ist. Und Vers 2 liefert uns auch einen dritten Grund, eine dritte Begründung dafür, warum wir in Liebe als Nachahmer Gottes wandeln sollen. Und das ist der Punkt, dass wir um einen so hohen Preis erkauft worden sind. Und unsere Liebe, unser Wandel in Liebe soll jetzt auch eine Antwort sein auf die große Liebe des Herrn Jesus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Also wir sind einmal Kinder Gottes. Wir haben die Natur Gottes und können seine Wesenszüge im täglichen Leben zeigen. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Wir dürfen uns sozusagen in dieser Liebe des Vaters und des Herrn Jesus sonnen. Wir dürfen uns darin aufhalten, diese Liebe genießen und uns davon prägen lassen und das dann auch in unserem Leben zeigen. Und zugleich darf unser Leben eine Antwort sein auf diesen hohen Preis, den der Herr Jesus für uns bezahlt hat, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Wir können ja nicht zu lange bei den Versen stehen bleiben, weil wir viele vor uns haben. Deshalb gehen wir weiter und kommen dann zu Vers 3, diesem Abschnitt, den wir bis Vers 14 eingeteilt haben. Und ich glaube, jeder von uns ist stutzig geworden, dass auf Vers 2 Vers 3 folgt. Einen größeren Gegensatz kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Die vollkommene Liebe des Herrn Jesus in Vers 2 und dann in Vers 3 so ein schwarzes Bild von schlimmsten Sünden, was uns vorgestellt wird. Und doch ist es nötig, weil wir alle, auch als geliebte Kinder Gottes, die alte Natur noch in uns haben und auch als Gläubige noch zu allem fähig sind. Und da Gott nicht nur Liebe ist, sondern auch Licht ist, werden wir auch aufgefordert, Nachahmer Gottes zu sein und als Kinder des Lichts zu wandeln. Und das, was in diesem Abschnitt vor uns kommt, das sind Dinge, die nicht zum Licht passen, die zur Finsternis gehören. Und uns werden diese Verse gegeben, um uns einfach zu warnen, um uns die Augen zu öffnen, um uns zu sensibilisieren, dass, wenn wir nicht wachsam sind, auch diese traurigen, ernsten Dinge auch in unserem Leben vorkommen können. Aber das muss nicht so sein. Und unser liebender Herr möchte nicht, dass wir in solche Sünden fallen. Und deshalb gibt er uns solche Verse, weil er es gut mit uns meint und warnt uns. Und in Vers 3 wird von Hurerei gesprochen, von Unreinheit und Habsucht, die nicht einmal unter euch genannt werden soll. Das sind Themen, die heute gang und gäbe sind, die uns umgeben. Und das ist das Gefährliche bei all diesen Dingen, die uns in diesen Versen vorgestellt werden, dass sie zu unserem Umfeld gehören und dass wir in der großen Gefahr stehen, uns daran zu gewöhnen, uns davon vielleicht sogar prägen zu lassen und vielleicht sogar sie selbst zu tun. Diese Gefahr besteht einfach, der können wir uns nicht entziehen. Und deshalb ist es so gut, dass Gott uns in seinem Wort die Augen öffnen möchte, dass er uns davor warnen möchte und dass er uns helfen möchte, einen Weg unbeschadet von diesen Dingen zu seiner Ehre zu gehen. Was ist Hurerei? Hurerei ist nach den Gedanken des Wortes Gottes jeder außereheliche Geschlechtsverkehr. Damit kann man heute keinem mehr kommen. Und doch sind das die Gedanken Gottes. Gott hat die Sexualität als ein besonderes Geschenk und einen Segen für die Ehe von Mann und Frau reserviert. Und alles, was außerhalb dieses Schutzraums in dieser Hinsicht geschieht, ist in den Augen Gottes Hurerei. Egal, ob man verheiratet ist oder unverheiratet ist. Und Unreinheit, damit ist auch all das gemeint, was so auf sittlich-moralischem Gebiet an Schmutz da ist. Und interessanterweise wird hier und an manchen anderen Stellen in Gottes Wort in Verbindung mit diesen schlimmen moralischen Sünden auch die Habsucht genannt oder die Gier. Und sowohl die Hurerei als auch die Habsucht sind Dinge, die völlig egoistisch sind. Die Hurerei ist das egoistische Verlangen, die sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen, koste es, was es wolle. Und die Habsucht ist das egoistische Verlangen, mehr zu haben, mehr haben zu wollen, als Gott uns zugedacht hat. Das kann Geld sein, das können irgendwelche Dinge sein, das kann auch Ehesucht sein. All das ist damit gemeint. Und wir merken, dass das Themen sind, die nicht weit weg von uns sind. Und bei der Habsucht kommt hinzu, dass das etwas ist, was oft schwer zu packen ist. Aber wir wollen das ganz persönlich für uns nehmen und uns fragen, Herr, wo ist in meinem Herzen vielleicht so ein Wunsch, eine Gier, mehr zu haben, als du mir zugedacht hast? Wir wollen nicht nach rechts und links auf unsere Mitmenschen und Mitgeschwister blicken. Und diese Dinge sind in den Augen Gottes so schlimm, so ernst, dass sie noch nicht einmal unter uns genannt werden sollten. Wir sollten nicht leichtfertig über solch Böses reden. Und wenn das noch nicht mal unter uns genannt werden soll, dann ist ja klar, dass wir uns das auch nicht ansehen sollten und dass wir auch nichts darüber lesen sollten. Aber wenn wir etwas offene Augen haben, dann wissen wir, dass fast alle Filme gerade mit diesen Elementen arbeiten. Mit Hurerei, mit Unmoral. Das reizt doch die alte Natur. Das sorgt für Einschaltquoten. Und heute ist das so einfach, sich so etwas anzugucken. Heute brauchen wir nicht in ein Kino gehen, wo mich alle sehen. Heute kann ich das zu Hause, am Rechner, am Bildschirm, mir angucken. Da habe ich das Netflix-Abo und alles steht mir offen. Und deshalb wollen wir uns warnen lassen davor, dass diese Dinge nicht unter uns genannt, geschweige denn in unseren Häusern gefunden werden, dass wir das machen. Wir wollen uns wirklich dafür sensibilisieren lassen, wie ernst das ist und wie das überhaupt nicht zu einem Christen passt. Denn das wird im Anschluss genannt. Wir sollen das da nicht leichtfertig drüber sprechen. Und dann kommt wieder dieser schöne Hinweis, wie es Heiligen geziemt. Und das ist ja gerade das Besondere im Brief an die Epheser, der uns in den ersten drei Kapiteln so große Wahrheiten vorstellt, uns zeigt, was für eine wunderbare Stellung wir bekommen haben und wie reich wir gesegnet sind. Dass er dann diesen hohen Maßstab und dieses hohe Vorrecht, die hohe Stellung, die wir haben, mit den praktischsten Dingen unseres Alltags verbindet. Und dass es der Wunsch Gottes ist, dass wir etwas von dem himmlischen Licht in die Finsternis der Erde, auf der wir unseren Weg führen, leuchten lassen, dass wir Licht verbreiten, dass wir als Kinder des Lichts leben. Und so wollen wir immer wieder daran denken, wir sind Heilige, wir sind solche, die für Gott reserviert worden sind, die er für sich abgesondert hat, an denen er Freude haben möchte, die er als Kinder haben möchte, wo er seine Wesenszüge sehen kann. Und das ist der erste Punkt auch, der diese Aufforderung, als Kinder des Lichts zu wandeln, begründet. Wir sollen als Kinder des Lichts wandeln, weil wir Heilige sind. Das meint ja nicht solche, die mit einem Heiligenschein rumlaufen, sondern heilig ist jedes Kind Gottes. Das meint für Gott reserviert. Wir dürfen jetzt für Gott unser Leben führen. Und weil wir Heilige sind, sollten diese Dinge noch nicht mal unter uns genannt werden. Das meint natürlich nicht, dass wenn so etwas vorkommt und behandelt werden muss, dass wir es dann nicht ansprechen dürften. Natürlich muss das dann gottgemäß behandelt werden. Aber wir sollten nie unnötig oder leichtfertig darüber reden. Und das bedeutet auch nicht, dass wir als Eltern unsere Kinder, unsere jungen Leute vor diesen Dingen warnen müssen und sie aufklären müssen darüber. Aber wir sollten das immer in einer Haltung des Respekts und der Vorsicht tun. Und im Vers 4 geht das weiter. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzeleien, die sich nicht geziemen, soll unter uns nicht genannt werden. Und hier geht es auch um Unreines. Und ihr jungen Leute in der Schule, ihr kennt das. Wie viel schmutzige Witze gibt es? Wie viel albernes Geschwätz? Wie vieles, was sich für einen Heiligen, für ein Kind Gottes nicht geziemt? Und da sollen wir einen Bogen drum machen. Das meint nicht, dass wir mal einen Witz erzählen dürfen, einen sauberen, lustigen Witz. Natürlich könnt ihr das mal machen. Aber als Christen sollten wir nicht als Klassenclown bekannt sein. Und auch wenn wir älter sind, sollten wir da sehr zurückhaltend sein. Wir dürfen uns auch freuen, fröhlich sein. Aber es soll eine reine, eine gute Freude und Fröhlichkeit sein. Und alles, was den Anschein nur von Anzüglichkeit, von Unreinheit hat, das sollen wir meiden. Es geziemt sich nicht. Und das wollen wir auch für unser Reden miteinander, für unser Reden mit den Arbeitskollegen, mit den Klassenkameraden bedenken. Gefahr besteht da auch bei dem sogenannten Smalltalk, der schnell auch so geführt wird. Auch da kommt schnell mal so anzügliche Späße. Merkt man dann, dass wir anders sind? Oder wenn wir an Hochzeitsfeiern denken, in dem sogenannten lustigen Teil, auch da wollen wir vorsichtig sein und immer daran denken, was sich für Heilige geziemt. Und dann macht Vers 5 sehr deutlich, dass es einen starken Unterschied gibt, eine klare Trennung zwischen solchen, die in solchen Dingen leben, und solchen, die Kinder Gottes sind. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder ein Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Das war für die Epheser völlig klar. Wer in Hurerei lebte oder in diesen hier genannten Sünden, der konnte keinen Anteil haben an dem Reich Christi und Gottes. Der war kein Kind Gottes. Und das merken wir auch sofort. Das ist uns auch klar, dass das nicht zusammenpasst. Aber als solche, die Kinder Gottes sind, die Heilige sind, haben wir Anteil an dem Reich Gottes. Sind wir in diesen Bereich gebracht worden, wo der Herr Jesus regiert und wo seine Rechte anerkannt werden? Schon jetzt in unserem Leben. Und wir dürfen wissen, dass wir auch teilhaben werden, wenn er hier einmal in der Zukunft auf der Erde tatsächlich sein Reich aufrichten wird. In dieses Reich, da werden nur Gläubige eingehen. Und das ist unser Teil. Und das ist ein zweiter Punkt, der die Aufforderung, wandelt als Kinder des Lichts, unterstützt. Nämlich, wir sollen das tun, weil wir teilhaben an dem Reich Christi und Gottes. Wir lesen an manchen Stellen, dass wir zu einem Königtum gemacht worden sind. Das ist unsere Position, das ist unsere Würde. Und für solche ist es absolut unter ihrer Würde, durch solche Dinge gekennzeichnet zu sein. Hier geht es um solche, die in diesen Sünden leben, die dadurch geprägt sind, um Ungläubige. Aber das dient zu unserer Warnung. Und das sagt auch Vers 6, niemand verführe euch mit eitlen Worten, denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Auch das erleben wir heute. Diese Verführung mit eitlen Worten, das bedeutet nichts anderes, als dass man heute versucht, diese Sünden schön zu reden, sie zu verharmlosen. Da ist doch nichts bei, wenn man vor der Ehe schon mal Geschlechtsverkehr hat. Das machen doch alle. Das ist diese Verführung mit eitlen Worten, die uns umgibt, die wir Tag für Tag erleben. In der Werbung, wenn wir so durch die Straßen fahren, was es auch sei. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht verführen lassen, dass wir uns nicht dadurch warnen lassen. Diese Verführung besteht auch darin, dass man heute Sünde noch quasi wissenschaftlich begründet. Wenn man an das Thema der Geschlechtervielfalt denkt, dann will man uns weismachen, dass es dafür wissenschaftliche Begründungen gibt, warum das so sein kann. Das ist absoluter Quatsch. Das ist Verführung mit eitlen Worten. Oder wenn man an den Begriff FKK denkt, Freikörperkultur, da wird diesem Verhalten, was in Gottes Augen Sünde ist, noch der Anstrich von Kultur gegeben. Das sind eitle Worte. So versucht man heute, der Feind, diese Dinge zu verniedlichen, zu verharmlosen und uns einzureden, das ist doch nicht so schlimm. Aber wir sollen uns nicht dadurch verführen lassen und sollen nicht vergessen, dass wegen dieser Dinge der Zorn Gottes einmal über die kommt, die das tun und die das propagieren. Gottes Maßstab ändert sich nicht. Und deshalb werden wir in Vers 7 aufgefordert, seid nun nicht ihre Mitgenossen. Hier werden wir aufgefordert, eine klare Haltung der Trennung von solchen vorzunehmen, die in diesen Dingen leben. Und es geht hier um solche, die wirklich darin leben, die ungläubig sind. Es geht hier nicht um einen Gläubigen, der mal in so eine Sünde fallen kann. Das müssen wir klar unterscheiden. Hier werden wir aufgefordert, keine Gemeinschaft mit solchen zu haben, die in diesen Dingen leben. Und Vers 11 wird uns zeigen, dass wir auch nicht mit ihren Werken Gemeinschaft haben. Also klare Trennung von den Personen und klare Trennung auch von ihren Werken. Und in Vers 8 heißt es, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Da haben wir einen der Verse in Gottes Wort, die uns das einst und jetzt für einen Christen vorstellen. Einst waren wir Finsternis. Da steht nicht, einst wart ihr in der Finsternis. Das stimmt auch. Hier geht es noch weiter. Einst wart ihr Finsternis in uns selbst. Kapitel 2, am Anfang haben wir das auch gesehen, was unser Zustand von Natur aus war. Wir waren für Gott Finsternis. Jetzt aber sind wir Licht in dem Herrn. Das ist der wunderbare Wechsel, der stattgefunden hat. Aus der Finsternis, wie der 1. Petrusbrief uns das sagt, hat Gott uns berufen zu seinem wunderbaren Licht. Und weil das so ist, soll das in unserem Leben sichtbar werden und sollen wir als Kinder des Lichts wandeln. Und das ist ein dritter Punkt, der diese Aufforderung stützt, dass wir als Kinder des Lichts wandeln sollen, weil wir jetzt Licht in dem Herrn sind. Also wir sollen das tun, weil wir Heilige sind, weil wir Anteil haben am Reich Gottes und weil wir Licht in dem Herrn sind, weil er in unsere Herzen geleuchtet hat und uns in diesen Bereich des Lichts gebracht hat. Wie kann man denn als Kind des Lichts wandeln? Was meint das denn? Vielleicht kann man an drei Dinge denken. Ein Wandel als Kind des Lichts meint, dass wir transparent, dass wir offen vor dem Auge Gottes leben. Dass wir ein Leben führen, wo wir nichts zu verstecken haben. Gott sieht sowieso alles. Aber wir sollen ein offenes, transparentes Leben vor seinem Auge führen. Uns bewusst sein, dass er uns immer sieht. Ein zweiter Punkt, als Kind des Lichts zu wandeln, ist, dass wir das Licht Gottes in unserem täglichen Leben auch zeigen. Dass wir das offenbaren, dass wir Licht verbreiten durch unsere Worte und durch unser Verhalten. Dann wandeln wir als Kinder des Lichts. Und ein dritter Punkt ist, dass wir das Böse um uns herum auch bloßstellen, indem wir als Kinder des Lichts wandeln. Also offen vor dem Auge Gottes leben, das Licht Gottes verbreiten in unserer Umgebung und das Böse in unserer Umgebung bloßstellen. Und wie das geht, das zeigen uns die nachfolgenden Verse. In Vers 9 wird gezeigt, welche Art dieses Licht sein soll, das wir verbreiten sollen. Es wird von der Frucht des Lichts gesprochen, die in aller Gütigkeit und Gerechtigkeit und Wahrheit besteht. Es ist eine Frucht mit drei Geschmacksrichtungen. Sie besteht aus Gütigkeit, Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wenn man diese Eigenschaften, die wir oft gar nicht so gut übereinander bekommen, zusammensieht, Güte auf der einen Seite, Gerechtigkeit und Wahrheit auf der anderen Seite, da haben wir oft Schwierigkeiten mit. Aber das ist für Gott und für ein Kind Gottes soll das keine Schwierigkeit sein. Wenn wir das zusammen sehen, dann sehen wir, dass das ein warmes Licht ist, was wir verbreiten sollen. Das ist kein kaltes LED-Licht, das ist warmweiß, wie man auf den Lampen so sehen kann. Das ist durch Gütigkeit geprägt. Gerechtigkeit und Wahrheit, das ist absolut nötig. Das keine Toleranz mit dem Bösen. Aber es soll nicht in einer kalten, harten Weise geschehen, dass wir das Licht Gottes um uns herum verbreiten, sondern es soll mit Gütigkeit gepaart sein. Und der Herr Jesus ist uns da, wie in allen Punkten, immer wieder das Vorbild. Im Psalm 34 lesen wir, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Und im Psalm 45, glaube ich, lesen wir, dass der Herr Gerechtigkeit geliebt hat. Und im Johannesevangelium sagt er in Kapitel 14 selbst von sich, dass er die Wahrheit ist. Und wenn wir das Leben des Herrn Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er dieses Licht in dieser dreifachen Frucht verbreitet hat. Denke mir nur an Johannes 4, wo er der Frau am Brunnen zu Sichar begegnete. Er stellte sie in das klare Licht Gottes, Gerechtigkeit und Wahrheit. Aber er tat das in so einer liebevollen, gütigen Weise, dass sie nicht weglief, sondern angezogen wurde und noch andere herzubrachte. So ist er auch da, unser großes Vorbild. Und dann sollen wir prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das ist auch so ein wichtiger Vers für unser tägliches Leben. Wenn wir Nachahmer Gottes sein wollen, dann müssen wir prüfen, was ihm wohlgefällig ist. Und diese Prüfung, wenn wir die aufrichtig im täglichen Leben vornehmen, dann beantwortet die uns ganz viele Fragen, für die wir keine klare Stelle und Anweisung im Gotteswort haben. Und diese Prüfung, was ihm wohlgefällig ist, oder wie Philipper 1, Vers 10 uns sagt, was das Vorzüglichere ist, das sollen wir auch prüfen, die ist etwas ganz anderes, als wenn ich frage, kann ich das noch machen? Ist das Sünde oder noch nicht? Eine solche Handlung, wie weit kann ich gehen, die entspricht dem Gesetz, das eine klare Trennungslinie zog, die nicht überschritten werden sollte. Wie weit kann ich mich denn daran tasten? Das ist nicht das, was der Herr bei uns wünscht. Er möchte, dass wir fragen, Herr, was ist dir wohlgefällig? Woran hast du Freude? Was ist das Bessere? Und wenn wir uns dieser Prüfung aufrichtig unterziehen, dann werden sich viele Fragen, die wir haben, beantworten. Deshalb wollen wir auch das mitnehmen, prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und auch da ist der Herr selbst uns wieder das vollkommene Vorbild, der sagen konnte in Johannes 8, dass er alle Zeit das dem Vater Wohlgefällige tat. Lasst uns von ihm lernen. Dann haben wir den Vers 11 gesagt, habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch. Wir haben gesehen, wir sollen keine Gemeinschaft mit den Personen haben, die so etwas tun, und wir sollen auch nicht ihre Werke nachahmen und Gemeinschaft damit haben. Und dann wird gesagt, vielmehr aber straft sie auch, oder die Anmerkung sagt, stellt sie auch bloß. Und das ist dieser dritte Aspekt eines Wandels im Licht, dass wir durch unser Verhalten, wo wir Licht verbreiten, das Böse bloßstellen. Und die nächsten Verse machen deutlich, diese Wirkung des Lichtes, die wir ja aus dem Alltag kennen, sobald das Licht irgendwo angeknipst wird, wird alles sichtbar, was im Raum ist. Und so ist das auch und so soll das auch mit uns sein. Wenn wir als Kinder Gottes inmitten von ungläubigen Schulkollegen oder Arbeitskollegen sind, dann soll durch unser Verhalten deutlich werden, was dem Herrn gefällt und was nicht. Wie kann das gehen? Da werden wir gefragt, auf eine Feier abends von den Kollegen mitzugehen, wo man irgendwie in die Kneipe gehen will. dann können wir auf zwei Arten reagieren. Abgesehen mal davon, dass wir, wenn wir nicht mit, also wenn wir, wir können mitgehen, das wäre ganz schlecht. Aber wenn wir nicht mitgehen wollen, dann können wir auf zwei Arten reagieren. Dann können wir sagen, nee, ich habe heute Abend keine Zeit. Es passt nicht so gut. Aber wenn wir als Licht scheinen wollen und bloßstellen wollen durch unser Verhalten, dann geben wir den klaren Grund an, warum wir nicht mitgehen. Dann sagen wir, dass wir ein Kind Gottes sind und an so etwas keine Freude haben und unser Herr auch keine Freude hat. Ich habe schon oft die andere Begründung gewählt. Aber wenn wir als Kinder des Lichts wandeln, dann reden wir klar heraus und geben auch den klaren Grund an. So können wir das Böse um uns herum bloßstellen durch unser Verhalten, noch gar nicht mal durch so viele Worte. In einer Schulzeitung, in einer Abschlusszeitung, stand mal von einem gläubigen Schüler, er war anders als die anderen. Das war eine hohe Auszeichnung. Das war einer, bei dem man sehen konnte, dass er ein Kind des Lichts war. Und das könnt ihr Kinder euch auch mitnehmen als Ansporn. Dass eure Klassenkameraden wissen, wenn ihr zu einer Gesprächsrunde dazukommt und man einen schlechten Witz erzählt, dass sie dann aufhören. Dass sie merken und wissen, dass ihr dabei nicht mitlacht und das nicht gut findet. So sollen wir durch unser Verhalten das Böse, was geschieht, strafen. Und die nächsten Verse zeigen, dass das Licht eben alles offenbar macht und Böses in der Finsternis geschieht. Und das Licht, das macht auch in unserem Leben alles offenbar. Und wir wollen uns auch als Kinder Gottes dieser Wirkung des Lichtes Gottes aussetzen. Und wenn wir erkennen im Licht des Wortes Gottes, dass auch in unserem Leben Böses ist, dann wollen wir das wegtun, dann wollen wir es bekennen, dann wollen wir uns reinigen. Alles, was bloßgestellt wird, Vers 13, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Es kann sein, dass wir als Christen geistlich gesehen einschlafen. Es geht hier in Vers 14 um einen Gläubigen, der eingeschlafen ist, der die Freude an dem Herrn Jesus verloren hat, bei dem man gar nicht mehr sehen kann, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Und ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann haben wir auch schon öfter so geschlafen. Und das wisst ihr Kinder auch schon, auf die Entfernung kann man einen Toten nicht von einem Schlafenden unterscheiden, wenn zwei da liegen. Und so weit kann das kommen in unserem Leben, dass man uns, die wir Kinder Gottes sind, geliebte Kinder Gottes sind, dass man uns gar nicht mehr von den geistlich Toten, von Ungläubigen unterscheiden kann, weil wir uns vielleicht so sehr auch angepasst haben in unserem Verhalten. Und dann brauchen wir so einen Weckruf. Und vielleicht ist auch dieser Abend nochmal so ein Weckruf. Wache auf, der du schläfst. Das ist die Liebe des Herrn, der um uns bemüht ist, um uns aufzurütteln, uns so mal einen Stups zu geben. Wach auf, der du schläfst. Steh auf aus den Toten. Das heißt, trenn dich von den Ungläubigen, mit denen du Gemeinschaft hast, von den schlechten Freunden, von unguten Verbindungen. Dass wir aktiv werden, aufwachen, und dann auch uns trennen. Und dann haben wir die Verheißung, dass der Christus uns leuchten wird. Dann will er sich uns wieder groß machen. Dann will er unser Herz wieder für ihn erwärmen, dass wir wirklich als ein Kind des Lichts wandeln. Und dann kommt der dritte Abschnitt, Vers 15 bis 17, wo wir diese Aufforderung haben, sorgfältig zu wandeln. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und das wird eingeleitet mit den Worten, gebt nun Acht. Das heißt, passt gut auf. Achtet darauf, wie ihr sorgfältig wandelt. Das meint, dass wir als Christen unser Leben bewusst und sorgsam führen sollen. Dass wir nicht wie so ein Schlafwandler durch das Leben gehen, uns so treiben lassen. Die Gefahr besteht ja auch. Man lebt so vor sich hin, man lebt so in den Tag hinein. Aber als Christen sollen wir nicht so leben. sondern wir sollen sorgfältig wandeln. Und das wird auch mit verschiedenen Argumenten begründet. Ein erstes Argument ist, wandelt sorgfältig als Weise, weil unsere Zeit begrenzt ist, weil wir nur eine kurze Lebenszeit zur Verfügung haben. Es gibt nur eine kurze gelegene Zeit. Unsere Zeit ist begrenzt. Ein zweiter Punkt ist, dass die Tage böse sind, in denen wir leben. Und ein dritter Punkt ist, dass Gott uns auch einen Verstand gegeben hat, ein Verständnis gegeben hat. Und ein vierter Punkt ist, dass Gott einen Plan, einen Willen für unser Leben hat. Weil das so ist, sollen wir sorgfältig wandeln als Weise. So einen sorgfältigen Wandel, das heißt eine sorgfältige Lebensführung, kann man vielleicht mit einer Bergwanderung vergleichen. Wer das schon mal gemacht hat, hoch in den Bergen und dann über einen schmalen Grat geht, wo es so rechts und links steil runtergeht, wenn man da ist, dann wandelt man sorgfältig. Dann guckt man genau, wo man den nächsten Schritt hin macht. Und dann geht man sehr aufmerksam über diesen Grat, dass man bloß nicht abstürzt. Und so sollen wir unser Leben führen, mit offenen Augen, wachsam und nicht so in den Tag hinein leben. Und wir sollen als Weise wandeln. Was ist denn Weisheit? Ich möchte mal zwei Punkte von Weisheit vorstellen. Weisheit ist einmal die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Der König Salomo, der hatte das erkannt, ich glaube in 1. Könige 3, als Gott ihm diesen Wunsch freistellte. Da bat er um ein weises Herz, um zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Und in Römer 16 finden wir das, glaube ich, auch. Einfältig zum Bösen, weise zum Guten sein. Also Weisheit ist die Fähigkeit, zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Wir merken, das brauchen wir für einen Wandel als Kinder des Lichts und für einen sorgfältigen Wandel. Und ein zweiter Aspekt von Weisheit ist, dass wir das, was wir aus dem Wort Gottes erkannt haben, auch in unserem praktischen Leben richtig anwenden. Die richtig angewandte Kenntnis des Wortes Gottes, das ist auch Weisheit. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir das Wort Gottes haben für einen Weg, den wir achtsam mit offenen Augen führen. Und wir dürfen dankbar sein, dass wir auch so viel Weisheit für unsere Lebensführung in diesen Versen zum Beispiel finden. Und wir sollen die gelegene Zeit auskaufen. Das meint nicht nur, dass wir unsere Zeit gut nutzen sollen, das sollen wir auch, aber wir sollen offene Augen haben für besondere Gelegenheiten, die der Herr uns gibt. Und die sollen wir nicht nur nutzen, sondern auskaufen. Und wenn man etwas kauft, dann muss man einen Preis dafür bezahlen. Und so ist das auch im Blick auf das Nutzen von Gelegenheiten. Das erfordert oft Einsatz. Da müssen wir einen Preis zahlen. Da müssen wir vielleicht auf Bequemlichkeit, auf Freizeit verzichten. Da müssen wir mal ein bisschen investieren, um die Gelegenheit zu nutzen. Und was sind denn gelegene Zeiten mal ganz allgemein? Eine gelegene Zeit für euch junge Leute, für die Jugendlichen ist die Zeit der Jugend. Und was ist gut dort zu tun? Das Wort Gottes zu studieren. Nehmt euch Zeit, die ihr nie wieder so viel habt, um wirklich das Wort Gottes zu studieren, um es kennenzulernen, um gegründet zu werden. Das Mannesalter, die Manneskraft, ist eine gelegene Zeit, um für den Herrn aktiv zu sein, um unsere Kräfte ihm zur Verfügung zu stellen. Aber auch das Alter ist eine gelegene Zeit, um zu beten für das Volk Gottes, für die jungen Leute, für die, die so mitten im Leben stehen. Und auch eine gelegene Zeit, um aus der Erfahrung des Lebens weisen Rat weiterzugeben. Eine gelegene Zeit ist auch für uns Eltern, dass wir die Zeit mit den Kindern, wo sie bei uns sind, ausnutzen, um ihnen das Wort Gottes lieb zu machen, um sie zu unterweisen in den Gedanken des Herrn. Lasst uns auch diese Zeit wirklich nutzen, und da braucht es auch Investition. Da müssen wir Zeit aufwenden, da müssen wir mal auf etwas vielleicht von unserer Freizeit verzichten, um für und mit den Kindern etwas Gutes zu machen. Und so gibt es viele Gelegenheiten. Und ein zweites Argument ist, die Tage sind böse. Das unterschreiben wir, denke ich, alle, dass die Tage, in denen wir leben, böse sind, aktiv böse. Und wir merken, wie es zunehmend böser wird. Und auch das soll ein starkes Motiv sein, sorgfältig zu wandeln und die Gelegenheiten, die Gott uns schenkt, auch das Evangelium noch weiter zu sagen, zu nutzen. Denn es kann eine Zeit kommen, wo das nicht mehr so gut möglich ist wie heute. Die Tage sind böse. Und deshalb sollen wir nicht töricht oder dumm sein, sondern verständig. Ja, der Herr hat uns auch einen Verstand gegeben und den sollen wir als Christen auch gebrauchen. Und wir sollen erkennen, in was für einer Zeit wir leben und wir sollen auch mit Verstand die Gelegenheiten nutzen, die der Herr uns schenkt. Und wir sollen vor allen Dingen verständig sein, was der Wille des Herrn ist. Und das ist eben das weitere Motiv, dass der Herr einen Plan, einen Willen für unser Leben hat. Und es darf unser und soll unser Wunsch sein, diesen Willen, den er für jeden von uns ganz persönlich hat, zu erkennen und dann auch so zu leben, dass wir ihm entsprechen. Und dazu hat er uns sein Wort gegeben, aber dazu hat er uns auch seinen Geist gegeben. Und der wird in den nachfolgenden Versen vor uns gestellt. Und in Vers 18 heißt es, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Auch ein hochaktuelles Thema, berauscht euch nicht mit Wein oder mit Alkohol. Übermäßiger Alkoholgenuss ist auch etwas, was wir stark erleben und wovor wir alle nicht gefeit sind. Und es gibt manche Stellen in Gottes Wort, die uns zeigen, wie gefährlich das ist. In Sprüche 20 kann man manches nachlesen darüber, überhaupt im Buch der Sprüche. Und da wollen wir uns auch vorwarnen lassen, als Ältere, als Eltern, dass wir sorgsam sind in unserem Umgang mit Alkohol, auch in unseren Häusern, dass wir unseren Kindern kein schlechtes Vorbild geben. Aber auch ihr jungen Leute, besonders ihr Jungs, das möchte ich euch ans Herz legen. Lasst euch warnen vor dem übermäßigen Alkoholgenuss. In Vollmerstein war mal ein alter Bruder, ein Geschäftsmann, der seinen Kindern und ja auch uns mal den guten Rat gegeben hat, in Gesellschaft von Ungläubigen keinen Alkohol zu trinken. Es ist kein Gesetz, das dürfen wir tun, aber es war ein Rat. Und ich denke, es ist ein weiser Rat, weil das schnell dazu führen kann, dass wir doch die Kontrolle über uns selbst in einem gewissen Maß zumindest verlieren. Und das soll bei einem Christen eben nicht so sein, dass er durch Alkohol oder durch externe Einflüsse geprägt wird, in Ausschweifung gerät, sondern als Christen, als Kinder Gottes, als Heilige sollen wir mit dem Geist erfüllt werden. Jeder Gläubige hat den Geist Gottes in sich. Und hier, wenn es hier heißt, mit dem Geist erfüllt zu werden, dann meint das nicht, dass wir mehr von dem Geist bekommen, sondern dass der Geist mehr von uns bekommt. Dass wir dem Geist Gottes, der in uns wohnt, mehr Raum geben in unserem Leben. Dass er Zutritt zu jedem Zimmer unseres Herzens, unseres Lebens bekommt. Das ist die Aufforderung, werdet mit dem Geist erfüllt. Und auch diese so wichtige Aufforderung wird begründet. Und zwar mit drei ganz schönen Auswirkungen, die es hat, wenn wir uns mit dem Geist erfüllen lassen, wenn wir ihn ungehindert in unserem Leben regieren lassen. Die erste Auswirkung ist, dass das Freude im Herrn Jesus in unserem Leben hervorruft. Freude, die hier mit Gesang beschrieben wird, dass wir zueinander reden in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Ich möchte jetzt nicht auf die Unterschiede eingehen, aber es geht um Gesang, um Lieder zur Ehre Gottes. So äußert es sich, wenn wir mit dem Geist erfüllt werden. Wir haben Freude im Herrn Jesus und diese Freude kommt auch über unsere Lippen. Wir dürfen zueinander reden durch Lieder, singend und spielend dem Herrn in euren Herzen. Wir tun es mit unseren Lippen, aber es soll aus dem Herzen kommen. Und auch dazu wollen wir uns motivieren, auch in den Häusern. Und die zweite wunderschöne Auswirkung ist, wenn wir mit dem Geist erfüllt werden, Vers 20, dass in unserem Herzen und Leben Dankbarkeit zu Gott entsteht. Dass wir alle Zeit für alles unserem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus danken. Wir merken, das ist etwas, was wir aus uns selbst nicht können, für alles, alle Zeit zu danken. Aber der Geist Gottes will uns dabei helfen. Und wenn wir mit ihm erfüllt sind, wenn er uns ganz durch und durch prägen kann, dann weckt er in und erhält er in uns das Bewusstsein, dass alles, was uns begegnet, aus der Hand eines liebenden Vaters kommt, danksagend. Und ein drittes schönes Ergebnis, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt sind, ist, dass wir auch einander untergeordnet oder unterwürfig unseren Weg gehen in unseren Beziehungen. Und dieser Vers, der ist eine Überleitung auch zu dem, was uns so Gott will morgen Abend beschäftigen darf. Und vielleicht kommen wir dann noch einmal darauf zurück. Es sind eine Menge ganz praktischer Punkte, die in diesen Versen vor uns stehen. Und wir wollen das einfach zusammenfassend uns nochmal vorstellen. Diese erste Aufforderung, Nachahmer Gottes zu sein und in Liebe zu wandeln. In dem Wissen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und dass wir um einen hohen Preis erkauft worden sind. Und das muss mehr vor uns stehen. Das muss uns in unseren Herzen beeindrucken. Und dann hilft es uns, auch als Kinder des Lichts zu leben und diesen Aufforderungen nachzufolgen, die Hurerei, die Unreinheit zu meiden, zu fliehen, in dem Bewusstsein, dass wir in so eine hohe Stellung gebracht worden sind, dass wir Heilige sind, dass wir teilhaben an dem Reich Christi und Gottes und dass wir Licht in dem Herrn sind. Und dann wollen wir sorgfältig wandeln, weil wir wissen, die Zeit ist begrenzt. Die Zeit ist böse, in der wir leben, und Gott hat einen Plan für uns. Und dann wollen wir uns mit dem Geist füllen lassen, um diese Freude im Herrn Jesus in unseren Herzen zu haben, diesen Dank zu Gott und auch in unseren Beziehungen untereinander ein gutes Miteinander zu führen, führen zu können, was geprägt ist durch Unterwürfigkeit untereinander. Zur Ehre des Herrn Jesus, der uns in all diesen Punkten, wie wir an ein paar Beispielen gesehen haben, das große Vorbild ist. Nachahmer Gottes sein.